Martin Habacher, ich begrüße dich im Studio von Freak Radio. Danke, dass du gekommen bist.
Danke für die Einladung.
Ich würde mit dir gerne ein sehr persönliches Gespräch führen. Ich finde dich einen sehr interessanten Menschen, sehr witzig, sehr humorvoll, sehr, ich weiß nicht, auch sehr spontan. Ich würde gerne mit dir über dein Leben sprechen, über deine Arbeit, was dir wichtig ist, welche Ziele du hast, woher du kommst, was dich geprägt hat. All das.
Gerne.
Du trägst momentan eine schwarze Kappe mit weißen Streifen, schwarze Brille, einen schwarzen Pullover, mehr sehe ich jetzt nicht.
Schwarze Hose, schwarze Schuhe.
Von dir weiß ich, dass du auf dein Styling sehr großen Wert legst. Und ich habe einen Blog von dir gelesen, wo du beschreibst, dass du vor ca. 10 Jahren von einem 570 Einwohner großen Dorf in eine 2-Millionen-Stadt gekommen bist und dass du dir dann gedacht hast, du musst auffällig werden.
Ja, es war eben so, dass du gehst durch die Stadt und plötzlich sprichst du ja Französisch oder Englisch und ist dunkelhäutig oder schwarzafrikanisch. Alle möglichen Farben waren auf einmal da und Sprachen und Styles und alle waren schick und haben cool ausgesehen. Und für mich war es klar, dadurch, dass ich so klein bin und die Leute, wenn ich die sehen, sehen sie eigentlich nur, also in den meisten Augen sieht man, moi, dieser Arme. Und um ihnen zu zeigen oder zumindest den Versuch zu starten, ihnen zu zeigen, dass ich mir schon bewusst bin und nicht nur arm und klein bin, versuche ich das mit gezielt gewählten Kleidungsstücken zu vermitteln. Also ich trage, seit ich in Wien bin, eine Kappe, wofür ich immer gefragt werde, ob es religiöse Gründe sind. Aber es hat nichts mit Religion zu tun. Es sind Kappeln vom Bistroladen, vom Gastronomiebereich. Einfach übers Internet bestellt und aufgesetzt und sehen gut aus und verändern einen gleich. Brillen, ja, ich muss eine Brille tragen. Da kann sie auch schick sein und auffallen, weil ich falle sowieso auf, also kann meine Brille auch auffallen. Und bei den Kleidungsstücken, es ist eben bei Kindersachen schwierig was zu finden, vor allem Kleidungsstücke, die man auch als Erwachsener anziehen kann, weil ich habe keine Lust auf wilde Skateboard-Munchkins, die über irgendwelche Mauern drüber springen, auf meiner Brust herumzutragen oder irgendwelche Disney-Figuren. Da bleibt eigentlich nur einfärbiges und da ist schwarz die Farbe der Wahl.
Du stammst aus einem kleinen Dorf. Wie heißt dieses Dorf?
Ich stamme aus einer Marktgemeinde, Kranzmünster, in Oberösterreich. Aber ich habe dort nicht viel Verbindung aus meiner Familie, weil ich nicht dort zur Schule ging.
Wo bist du in die Schule gegangen?
1983, da gab es noch keine Integrationsschulen. Da war es auch in Kranzmünster nicht möglich, aufgrund meiner Behinderung in die Schule aufgenommen zu werden, weil die nicht in der Lage waren, mit mir umzugehen, nicht die Ressourcen hatten und auch nicht die Einrichtung. Somit wurde ich dann ein Jahr später in eine Sonderschule in Nähe Linz gebracht. Bin ich jeden Tag hin und her gefahren. Das heißt, 2 Stunden in der Früh und 2 Stunden auf Nacht. 4 Stunden täglich für 8 Jahre.
Kremsmünster hat keine barrierefreie Schule gehabt oder sie konnten
damals
aus anderen,
nicht.
Oder sie konnten aus anderen Gründen nicht mit dir umgehen?
Damals ging es einfach nicht. Also es waren Stiegen. Mich hat mir damals auch noch sehr oft was gebrochen. Also ich habe Glasknochen. Osteogenesis imperfecta. Damals habe ich mir schon bei einem kleinen Schlag, wenn ich fest in die Hände geklatscht habe, konnte es sein, dass ich schon einen Unterarmbruch hatte. Das hat sich jetzt im Alter gelegt, also nach der Pubertät. Aber während der Schulzeit war das sehr schwierig, wenn da die Kinder rumtollen oder es war kein extra Lehrer da und es waren Stiegen, keine passenden Toiletten. Das ging einfach nicht. Jetzt, glaube ich, ging es schon.
Du hast Glasknochen. Kannst du beschreiben, was das bedeutet hat als Kind?
Ja, als Kind hat das bedeutet, dass, ja, wie soll ich sagen, wenn man hingeht und jemanden so freundschaftlich auf den Oberarm klopft, also, hey, Spätzle, hallo, dann konnte es sein, dass mein Oberarm schon gebrochen war.
Wie oft ist das passiert?
2-mal im Jahr. Also, 2-mal im Jahr hatte ich Brüche der Gliedmaßen. Rippen und Schlüsselbeine sind da nicht mitgezählt.
Wann war das? Als Baby schon?
Ja.
Damit wird man geboren.
Ich wurde so geboren, ja. Ist ein Fehler im 4. Chromosom.
Wie war das für dich, soweit du dich jetzt zurückerinnern kannst? Wann hast du gemerkt, du musst immer besonders aufpassen oder dir tut ständig etwas weh und du bist oft im Gips?
Das weiß ich nicht, das war kein Thema. Es war, wie es ist. Ich wusste das, ich habe immer Gips und ich habe mir oft das gebrochen. Aber erst einmal, dass ich anders bin als andere, fiel mir auf in der ersten oder zweiten Klasse Volksschule, wo wir die Maßeinheiten durchgenommen haben. Und alle in der Klasse haben sich gemessen, wie groß jeder ist. Und ich war in der Klasse mit lauter Mehrfachbehinderten. Ich war aber einer der wenigen, die mental normal waren, würde ich sagen. Aber in der ersten oder zweiten Klasse war das so, dass wir sind alle vor, die Frau Lehrer hat Maß genommen und die Größe mit Namen an die Tafel geschrieben. Und ich war der Einzige ohne Einser vorne. Bei mir stand nur ungefähr 85. Als da alle dann fertig waren, war das die Hölle. Ich bin raus und hab geweint. Die Lehrerin hat mich getröstet nachher. Es war furchtbar. Sie hat es dann weggelöscht. Und ich habe aber dann darauf bestanden, dass ich es wieder hinschreibt. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass mir bewusst war, dass ich kürzer bin als andere.
Hast du Geschwister?
Ja.
Älter, jünger?
Jünger. Ich bin der Älteste, aber der Jüngste ist schon Kilometer größer als ich.
Hast du mit ihnen spielen dürfen?
Sicher.
Aber haben sie besonders vorsichtig?
Selber wie?
Nein, aber haben sie
besonders... Ja, aber das ergibt sich. Kinder kommen da zusammen. Natürlich habe ich mir was gebrochen, weil ich gespielt habe mit meinem Bruder. Aber das ist halt so. Im Endeffekt war sogar ich der Böse. Weil ich die Dinge nicht tun konnte, die mein Bruder, der ein bisschen mehr als ein Jahr nach mir geboren ist, oder weniger als ein Jahr, er hat die Dinge getan, die ich nicht tun konnte, weil er die Beine und die Arme hatte. Und er hat dann Schimpf gekriegt, immer richtig böse Schimpfe, weil wir wirklich böse Sachen gemacht haben, bis Mama draufgekommen ist, dass eigentlich ich ihm angeschafft habe. Dann war ich der Böse.
Aber sie hat dich nicht hauen dürfen.
Eine Ohrfeige habe ich schon gekriegt. Also. Damals hat man das nur aufgeteilt. Wenn mein Bruder nicht getan hat, was ich tun wollte, dann hat er ein Matchbox-Auto gegeben, das mit einer Scharfschützenpräzision durchs Wohnzimmer von mir gefeuert wurde und immer den Kopf getroffen hat. Ich war ziemlich gut darin. Also wenn er nicht gekriegt hat, gab es ein Matchbox-Auto.
Du bist ein autoritärer Mensch.
Jetzt nicht mehr so, glaube ich. Ich werfe nicht mehr mit Dingen um mich. Wir reden aber da von 4, 5 Jahren. Danach auch nicht mehr natürlich.
Das heißt, du hast geweint, wie du gemerkt hast, du bist anders, wobei du warst in einer Klasse mit lauter anderen Menschen sowieso.
Ja, aber die anderen Menschen waren normal für mich. Ich hatte ja mit anderen normalen, unter Anführungszeichen, nichts zu tun gehabt. Wir sind da in den 80ern und da hat man Behinderte nur zu Behinderten gesteckt. In allen Belangen. Es ging bis in die 90er, Mitte der 90er.
Im Nachhinein betrachtet, findest du das ungerecht, dass man dich in diese eine Schule gesteckt hat?
Verschwendung. Ungerecht. Es war die Zeit, es hat jeder, was ich gesehen habe, getan, was möglich war.
Wer hat deine intellektuellen Fähigkeiten entdeckt und gefördert?
Ich bin in der Volksschule gesessen und mit den anderen, während die anderen an der grünen Viehtafel mit den grünen Äpfeln und den roten Erdbeeren, die man drauf heften konnte, haben die im Zehnerbereich gerechnet, während ich die Sonderschullehrbücher aus der 7., 8. Stufe hatte, in denen schon addiert und subtrahiert übereinander wurde. Also 256 minus 123, Strich drunter, was kommt raus? Das habe ich für mich gerechnet, während die anderen im Zehnerbereich geblieben sind und die Lehrerin hat das dann extra korrigiert für mich. Beim Rest habe ich normal mitgemacht. Schularbeiten oder Tests, Ansagen hat es damals geheißen. Die waren halt ziemlich easy, weil ich bekam den Text, konnte ihn zu Hause üben und dann musste man ihn nur niederschreiben und das war nicht die Schwierigkeit. Aber einmal habe ich in Singen einen Zweier bekommen. Das war wirklich, wirklich eine Katastrophe, ehrlich. Weil das war der einzige Zweier gerade in Singen. Es war die Hölle auf Erden.
Das heißt, du bist der Streber.
Damals war ich.
Also bist du 8 Jahre in die Sonderschule gegangen?
Ich bin 8 Jahre in die Sonderschule gegangen, wobei nur die ersten 4 Jahre nach Sonderschulunterricht. Und ab der 5. oder 1. Haupt gab es dann ein Pilotprojekt an der Sonderschule, wo Hauptschullehrer geholt wurden und wo normaler Hauptschulstoff unterrichtet wurde. Das heißt, die Behinderten wurden dann unterrichtet, so wie die nicht Behinderten. Und ich wurde dann in diese Pilotklasse mit 34 Schülern aufgenommen.
34 Schüler.
Damals, ja. Und am Ende der vierten Klasse, also die vierte Hauptschulklasse, die erste vierte Hauptschulklasse an der Landessonderschule 3 in St. Isidor, hat mit 5 Schülern geendet.
Warum?
Die anderen haben es alle nicht geschafft. Das sind dann 5 Burschen gewesen, die einen Hauptschulabschluss bekommen haben. Wir waren die Ersten. Aber sobald wir in der zweiten waren, gab es eine andere erste Klasse und es wurde dann weitergeführt und da hat es dann immer normale Klassenzahlen gegeben. Da wurde dann auch schon mit der Volksschule Unterricht begonnen. Aber wir waren die erste Hauptschulklasse mit 34 gestartet, auf 5 reduziert. Und ich hatte da einen ausgezeichneten Erfolg.
Das heißt, es war dann für deine Eltern oder die Schulbehörden klar, dass du in eine weiterführende Schule gehst?
Nein, ich wollte arbeiten. Hab dann BBAZ, berufliches Bildungs- und Reha-Zentrum, oder Rehabilitationszentrum, glaube ich, das, in Linz besucht, zu Kurse für Berufsorientierung für Jugendliche mit Behinderung, völlig für Hugo, weil ich wollte einfach niemand einstellen. Und dann habe ich noch einen anderen Kurs besucht, Bewerbungsgespräche, wie bewerbe ich mich richtig, aber das war alles kein Problem, weil, na Blödsinn, schulische Förderung war das sogar. Total sinnlos, weil ich konnte besser rechnen, schreiben und lesen, als die meisten dort. Und der Kurs wurde abgebrochen und mir wurde gesagt, ich bin unvermittelbar am Arbeitsmarkt. Und meine beste Möglichkeit wäre eben eine Behinderteneinrichtung, wo ich dann unter Gleichen wohne, die schön eingerichtet ist, wo ich dann ein gutes Leben habe. So bin ich nach Altenhof, jetzt heißt es Assister, in Oberösterreich gekommen.
Was war dort?
Assister besteht aus 7 Häusern, 6 Wohnhäuser mit jeweils 24 kleinen Gasoleeren. Und da gibt es Personalbetreuung und im Hauptgebäude gibt es die Verwaltung, gibt es Beschäftigungstherapie, also Werkstätte, das klassische Zeugs, Töpfern, Körbe flechten, Seidenmalen, Industriewerkstatt, Gärtnerei, also alles drum und dran. Ein Kulturzentrum für die ganze Ortschaft Altenhof, also die 500, das ist Bauerndorf, Altenhof. Da gibt es immer ein Kulturzentrum dabei, einen Kreiseisensaal für Veranstaltungen und eine große Physiotherapie, die auch offen ist für normale, also auswärtige Gäste und einen Reha-Service, also einen Rollstuhl-Service. Dort bin ich 94 hingezogen und habe dort dann gewohnt, bis 2001.
Okay, was hast du gearbeitet?
Ich habe in der kürzester Zeit alles durchprobiert, weil es eigentlich keine große Herausforderung war. Dort wurde mir dann von den Hausmitarbeitern so ein bisschen angeschubst. Hey, geh doch zur Schule, besuch die Hasch, die Handelsschule. Ach, was... Mach gleich die Hack. Wenn du die Handelsschule nicht schaffst, kannst du immer noch in die Hasch gehen. Und so habe ich dann gesucht in Ried, in Zirkelbruck, ich glaube noch irgendwo. In Zirkelbruck war die Schule, bei der schon Rollstuhlfahrer waren. Und so bin ich 95 dann eingestiegen. Ich war 3 Jahre älter als die anderen, aber kleiner.
Das verstehe ich jetzt aber nicht, weil du hast 6-7 Jahre in dem Dorf gewohnt.
Das heißt, während der Zeit im Dorf habe ich die Schule besucht. Statt dem Arbeiten dort. Ich habe ein Jahr in der Zeitmalerei gearbeitet. Ich habe Führungen gemacht mit Schulklassen, Pensionisten und was auch immer. Und habe alle kleinen Ämter und großen Ämter, die man dort so machen kann, ziemlich schnell mir angeeignet. Und dadurch, dass ich immer so ein Hans Dampf in allen Gassen war, wurde mir von den Mitarbeitern nahegelegt, dass ich doch versuchen soll, in die Schule zu gehen.
Ein Wiffzack.
Kann man sagen.
Deine Eltern haben dir das nicht empfohlen?
Meine Eltern haben mir... Das heißt nicht empfohlen. Ich habe in Altenhof gewohnt.
Nein.
Meine Eltern waren in Grenzmünster.
Nein, vorher. Und also nach der Schule.
Sie haben ein Kind, das ist behindert. Sie haben 3 andere Kinder daheim. Und die Leute sagen da, er ist unvermittelbar am Arbeitsmarkt. Stecken Sie ihn da rein, das ist gut für ihn. Meine Eltern sind keine Akademiker. Sie haben immer alles gemacht, was sie konnten. Ich will auch nie auf die Idee kommen, in die Schule zu gehen.
Wirklich?
Ja, wie denn? Ich meine, das ist ja, heute ist es lächerlich. Aber damals... Ich habe keinen Kontakt gehabt, dem Ganzen. Das war nicht am Tableau. Erst durch die Vorschläge der anderen, ich habe mich auch gewehrt. Natürlich hätte neu und Schule und da war Angst natürlich da. Aber bin hin und ich war kein guter Schüler. Bin immer so gerade durch, aber ich bin durch. Habe die Matura gemacht und bin dann nach Wien.
Das war dann die erste Situation, wo du hauptsächlich mit nicht behinderten Menschen zusammen warst, oder?
Ja, da war ich 5 Jahre mit Nichtbehinderten, die eben aufgrund meiner 92 bin ich mit der Hauptschule fertig waren. Dann gut ein Jahr Kurs, dann ein halbes Jahr zu Hause oder dreiviertel Jahr. Und dann 94 im März Altenhof und Herbst 95 erste Klasse Handelsakademie. Das heißt, ich war nicht 15, sondern schon 18, 19. Ich habe dann die 5 Jahre gemacht und bin bei jedem Wandertag dabei gewesen. Egal wie steil der Abhang, der Berg oder der Wald war. Es waren 8 Schüler plus Lehrer rund um den Rollstuhl. Und sind wir den Berg runtergeschlittert. Sportwoche, Landschulwoche, Sprachwoche, kann alles.
Das heißt, auf dieser Schule bist du wirklich gefördert worden?
Ich bin nicht gefördert worden. Ich konnte gehen, Punkt.
Okay, integriert worden im normalen...
Ja, ja. Okay. Es war kein Thema. Also, da war eine Rampe am Eingang, es gab einen Lift und eine Behindertentoilette. Ich hatte Glück mit den Gastkollegen. Wirkliches Glück. Weil die haben mir geholfen. Das fand ich immer, wer mir beim Klo gehen hilft und so. Das war ein Riesenglück. Ja, der Rest war kein Problem. Oder kein Thema.
Und dann bist du von diesem 570 Einwohner großen Dorf, eben Altenhof, nach Wien gekommen. Da war es für dich schon klar, dass du Altenhof verlässt?
Es war irgendwann mit der Schule zu klar. Das Maturahaus. Ich habe viele Freunde im Altenhof. Also im Behindertendorf waren immer viele Zivildiener und SSJ-Praktikanten, die jetzt dann auch nach dem einen Jahr, das sie dort verbracht haben, losgezogen sind, studieren oder Ausbildung machen.
Was sind FSJ-Praktikanten?
Freiwillig soziales Jahr. Das können Leute machen, so um 18 rum meistens. Sie machen das meistens zur Überbrückung. Wenn zum Beispiel die Physiotherapie-Schule sie nicht aufgenommen hat wegen zu wenig Praxis, machen sie ein FSJ. Wenn sie Glück haben, können sie in eine physiotherapeutische Einrichtung, können sie Praxis erlangen und können sie im nächsten Jahr nochmal versuchen. Da habe ich viele Leute kennengelernt und da waren dann viele in Wien und so war das eigentlich kein großes Thema.
Ich habe auch in deinem Blog gelesen, dass du eine Wohngemeinschaft gegründet hast mit so einer FSJ-Praktikantin.
Mit ihrem Freund, mit ihr und ich habe das alles niedergeschrieben.
Ja, habe ich alles gelesen. Dein Leben ist ziemlich sichtbar. Also wenn man sucht, bist du transparent.
Wow. Das ist eigentlich lustig gewesen, weil Wohnungssuchen vom Oberösterreich aus in Wien ist schwierig. Und eine barrierefreie Wohnung zu finden, ist noch schwieriger. Also habe ich schon Anfang 2000 jedem, der mir begegnet ist, auch dreimal am Tag gesagt, du, ich gehe nächstes Jahr nach Wien, ich brauche eine Wohnung. Ich habe es jedem auf die Nase gebunden. Eines Tages lag am Frühstückstisch ein Flyer von der GPA, Gewerkschaft für Privatangestellte, die ein Studentenheim errichten im Gasometer. Und da gibt es 250 Einheiten und da gibt es auch barrierefreie Zimmer. Das war so schon ein Jahr alt, aber ich habe angerufen und das barrierefreie Zimmer war frei. Somit bin ich dann mit der Gruppe in diese Viererwohnung eingezogen und barrierefrei ist jetzt was anderes, muss ich sagen, weil die Wohnung ist ausgelegt für 4 Behinderte und ich viel zu klein. Also mit dem Rollstuhl, ich habe keine Fußstützen, deswegen konnte ich mich da drin bewegen. Aber ein Rollstuhl mit Fußstützen, ich habe keine Chance, dass er in dieser Wohnung herumkommt. Aber für meine Zwecke hat es gereicht.
Wohnst du noch immer dort?
Nein, ich habe jetzt eine eigene Wohnung.
Aber war das gut, so in der WG?
Es hat gepasst, es war der gute Start. Hat gepasst, ja.
Was hast du dann studiert?
Publizistik und Kommunikationswissenschaften in Fächerkombination. Philosophie, Soziologie, Ethnologie und Theaterwissenschaften. Und das ziemlich lange. 2008, 2009, irgend sowas. Dann habe ich es aufgegeben. Aber ich bin fast fertig geworden mit. Also die Diplomarbeit fehlt.
Und warum hast du nicht geschrieben?
Ich hatte keine Lust, wissenschaftlich zu schreiben. Und ich habe auch gesehen, dass meine Jobaussichten jetzt mit einem Publizistikstudium auch nicht wesentlich viel besser wären. Ja, Akademiker werden eben immer mehr so viel besser bezahlt. Und ja, ich sah für mich keinen großen Sinn mehr drin. Das Studium war super, würde ich sofort wieder machen. Deswegen beschäftige ich mich auch jetzt noch mit Kommunikation.
Wenn man Publizistik studiert, du warst damals 23, wie du begonnen hast wahrscheinlich, 22, 23, dann hat man meistens den Wunsch, die Welt zu verändern. Das ist noch die revolutionäre Phase. Man glaubt, man reißt der Welt an Haxen aus. War das bei dir auch so?
Ich glaube nicht mehr.
Nein?
Nein, ich war ja öder, also die meisten studieren mit 18, 19, 20. Ich war, ich glaube, 24 oder 25. Für mich war das, jetzt bin ich wirklich weit weg von zu Hause. Jetzt bin ich unabhängig. Jetzt habe ich eine ganze Stadt und nicht an Kirchenwirt, an Raiffeisenbank und an Spar, sondern ich habe zig Bankinstitute, zig lokale Bars, Restaurants, Clubs und Einrichtungen, wo ich hinfahren kann. Ich kann hinfahren, wann immer ich will. Alleine. Ich kann in die U-Bahn steigen und habe 2 Millionen Metropole, die ich erfahren kann. Im wortwörtlichen Sinne.
War das eine Befreiung?
Ja, sicher. Ich bin nach Wien, weil ich hier Freunde hatte, aber weil es die einzige Stadt in Österreich ist, die halbwegs barrierefrei ist. Also die mir eine Mobilität ermöglicht, die ja anständig ist.
Wegen der U-Bahn, oder? Das wäre in Linz zum Beispiel nicht möglich.
Jetzt geht es in Linz auch schon, nur in Linz bis um 11 Uhr drehen die Busse ab und ist aus. Ja, und wenn du jetzt aber an den Rand von Linz willst, dann hast du Pech. In Wien ist es so, dass die ein ausgefeilteres System haben. Gott sei Dank endlich die ganzen Busse umgestellt sind und die U-Bahnen jetzt auch nach und nach immer barrierefrei werden. Aber von Anfang an konnte ich mit allen fahren.
Gut, du hast Publizistik gewählt. Warum hast du Publizistik gewählt?
Einer meiner besten Freunde, glaube ich, hat Publizistik studiert, schon ein Jahr. Und ich konnte da gleich richtig gut einsteigen. Ich wurde gleich in seine Film-Videogruppe mit reingezogen, was ideal war. Und ja, es war auch ein leichtes Studium, glaube ich.
Aber hast du nicht diesen Weltveränderungsanspruch gehabt? Oder?
Nein, warum?
Na, weil
ich war damit beschäftigt, meine Freiheit zu entdecken.
Okay.
Ich war unabhängig. Das ist mehr als genug. Ich will euch jetzt nicht die Welt verändern.
Nein?
Nein.
Aber du arbeitest in einem Bereich als Blogger, als Journalist, als Texter, wo du das kannst und wo du zum Teil auch den Anspruch erhebst.
Ja, aber meine Motivation ist, mein Leben zu verdienen damit und nicht die Welt zu verändern. Wenn das beides Hand in Hand geht, bin ich voll dafür. Aber in erster Linie geht es darum, dass ich die quartalsmäßigen SVA-Rechnungen zahlen kann und dass am Jahresende was überbleibt.
Wie machst du das im Augenblick?
Mit Social Media Beratung. Wie benutze ich Facebook, Twitter und Co. richtig? Und mit Videoarbeiten, Auftragsarbeiten, kleineren und mit journalistischen Tätigkeiten. Dass ich im Namen von Leuten hingehe und vor allem auch, ich nenne es jetzt mal Facebook-Journalismus. Das heißt, ich gehe hin im Namen einer Seite und berichte dann live von dort. Ich mache Fotos und poste sie direkt auf die entsprechende Pinnwand und sage, das und das passiert hier gerade. Ja, solche kleinen Jobs.
Wer sind deine Auftraggeber?
Ja, unter anderem Behindertenarbeit.at oder die WAC. Ja, andere soll ich jetzt nicht nennen, glaube ich.
Du arbeitest auch für OKTUR.TV?
Für OKTUR.TV arbeitet man, glaube ich, nicht.
Okay, du arbeitest für einen Filmemacher, der für OKTUR.TV arbeitet.
Der hat einen Senderplatz bei OKTUR, ja.
Das heißt, das ist unbezahlt?
Ja, noch. Wir suchen aber Sponsoren, weil die Arbeit sehr umfangreich ist und vor allem er selbst muss auch Rechnungen zahlen. Und wenn da Jobs reinkommen, die Geld bringen und aber die Zitronenwassersaison ansteht, ist es ziemlich schwer. Herz, Magen, beide wollen bedient werden. Da zerreißt er sich gerade sehr.
Was ist Zitronenwasser?
Tja, eine Sendung über Themen aus dem Inklusionsbereich.
Machst du das gemeinsam mit dem Regisseur oder bist du der Moderator?
Ich bin vorwiegend Moderator. Ich spreche schon mit dem Regisseur ab und gebe ihm meine Ideen dazu. Aber im Endeffekt macht das alles der Ernst Spichberger selber.
Würdest du gern Moderator sein?
Ja, ich würde schon gern im Fernsehen sein, ja.
Also nicht nur für OKTUR.TV, sondern für andere
Nein.
Medien?
Ich sehe mich ganz, ganz gut in meiner eigenen Sendung.
Hast du schon Angebote bekommen?
Nein, noch nicht. Also offen.
Ich habe eure Weihnachtssendung gesehen, wo ihr euch wünscht, dass der ORF Licht ins Dunkel abschaffen möge.
Nicht oder? Wir, die Interviewten.
Okay, richtig. Die vier interviewten Personen haben dem ORF den Vorschlag gemacht, die Sendung entweder gänzlich zu modernisieren oder überhaupt zu streichen. Die Helene Jamer hat den Vorschlag gemacht, sie hätte gerne statt einmal im Jahr Licht ins Dunkel einen Moderator, eine Moderatorin mit einer Behinderung im normalen ORF-Programm.
Würde mich gern anbieten, keine Frage.
Hast du das schon einmal gemacht? Oder gibt es da eine Scheu von dir, dich solchen Bewerbungsverfahren auszusetzen?
Das Assessment Center habe ich noch nie gemacht.
Würdest du es gerne machen?
Ich habe mich noch nie damit beschäftigt, ehrlich gesagt, aber ein Versuch wäre es wert, ja. Weil ich weiß, dass alleine durch die Sprache, der ORF hat noch einen hohen Anspruch an seine Moderatoren. Was Artikulation betrifft und so. Da bin ich weit weg davon. Das weiß ich. Aber ja, probieren. Einfach auch um zu sehen, wo man steht. Wäre schon interessant, ja.
Hast du Leute, die dich coachen, die dich beraten, was du beruflich machen könntest, oder kommt das von dir heraus?
Nein, es kommt eigentlich schon von mir.
Wann hast du gewusst, du würdest gerne Social-Media-Berater werden?
Das hat sich durch Josef Pröll ergeben, ehrlich gesagt. Der ehemalige Finanzminister, glaube ich, war das. Er hat damals einen Praktikanten gesucht.
Einen Superpraktikanten?
Genau, einen Superpraktikanten. Das Lustige, genau zu der Zeit ist gerade das Thema unbezahlte Praktika in den Medien gewesen. Und er hat ein unbezahltes Praktikum angeboten von einer Woche. Man musste sich bewerben, zweistufiges Bewerbungsverfahren, Video, Foto oder Text. Und ich fand die Idee eigentlich ziemlich saublöd. Mein Assistent kam zu mir mit der Idee, sagte, hey, schau das an, geile Idee, müssen wir mitmachen. Und ich so, habe mir den Vogel gezeigt. Dann ist er heimgegangen und in der Nacht, bevor ich ins Bett bin ich nochmal am Klo gewesen. Im Klo fallen immer die besten Sachen ein. Ich sitze so im Klo und dann, bumm. Die ganze Nacht konnte ich nicht schlafen, weil ich habe meine ganze Strategie, meine ganze Kampagne erarbeitet, sofort im Kopf. Ich habe ihm in der Früh ein SMS geschrieben, er muss eine Kamera mitnehmen und sofort haben wir das Video gemacht. Und das Slogan war Politik Rat an Rat. Ich biete Herrn Bröll an, also er bietet mir an, ich kann ihn eine Woche begleiten. Jägerball, irgendein Ski-Event und bei der Politik selbst. Und ich biete ihm an, dass er das Ganze im Handrollstuhl plus Assistenten, den ich stelle, der ihn schiebt, dass wir das Ganze sitzend über die Bühne bringen, eine Woche lang.
Dir war nämlich ein bewusst, dass er dieses Angebot nie annehmen würde?
Mir war bewusst, dass ich wahrscheinlich vorher gehen kann, bevor er das annimmt. Aber ja, es war eine, also rein medial ist es Gold wert. Wenn er das getan hätte, hätte er Bundespräsident werden können. Jeder Zentimeter, den wir gerollt wären, wäre auf Film gebannt worden, in Presse weltweit. Wenn er nicht so weitblickend ist, kann ich nichts dafür. Ich habe sofort eine Facebook-Seite erstellt, das war meine allererste Facebook-Seite. Die kam in kürzester Zeit auf 600, 700, 800 Fans. Ich habe gesehen, dass Leute auf Twitter aktiv sind, die mich promoten, obwohl ich selbst nicht auf Twitter war, während andere Kandidaten selbst auf Twitter waren und sie sich gewotet haben, aber es waren insgesamt weniger Tweets von denen, die selbst auf Twitter waren, als von mir und ich war gar nicht auf Twitter. Das heißt, meine Base auf Twitter war schon mal ziemlich gut. Ja, die Kampagne hat gefallen, eigentlich allen. Ich habe begonnen, als der Erstplatzierte schon 3600 Stimmen hatte. Dann bin ich in das Rennen eingestiegen. Am Ende hatte ich über 3000 Stimmen mehr als die Person, die zuerst Erster war, bei der ersten Wertung.
Du warst Erster bei der ersten Wertung, bei den ersten 100.
Dann ging es wieder auf Null und ab dann wurde es etwas spooky. Also da, ja, ich bin dann Neunter geworden, ich hatte keine Chance gegen wen auch immer. Es waren alles irgendwie so sehr gut vernetzte Menschen, sag ich mal. Ich glaube da dann von Leuten, die ich nicht persönlich kannte, Beschwerden, dass das Schiebung ist und dass da gelogen wird und getrickst mit den Votings. Weil man konnte jeden Tag eine Stimme abgeben im Internet. Ich habe mich doch rausgehalten. Steht nicht dafür. Am Ende dieses Votings und am Ende des Praktikums habe ich dann zwei Personen, die auch Kandidaten waren, angerufen oder kontaktiert. Das war Nico Alm von Superfly oder Superfi und Klaus-Werner Lobo. Die beiden Herren haben sich dann mit mir mal getroffen auf einem Café und wir haben darüber gesprochen, wie sie das machen mit Twitter und Facebook und alles und dass mich das auch interessiert. Und die haben mir ihre Meinung gesagt und gesagt, wie sie das angehen. Und die Ratschläge habe ich mir zu Herzen genommen, habe dann die umgesetzt. Und ab dann ging es eigentlich von selbst. Man liest die Tweets, die Links, die Infos, die reinkommen. Eignet sich das an, probiert es aus, meldet sich bei dem an, dort an und dann läuft das eigentlich. Man muss sich einfach immer damit beschäftigen. Es ist keine akademische Wissenschaft, aber man muss dranbleiben.
Vielleicht habe ich deswegen so gefragt, was du mit 22, 23 machen wolltest, eben diesen Weltverbesserungsanspruch, weil du es jetzt mit Twitter und deiner Website und so zumindest etwas umsetzen kannst. Du kämpfst jetzt für die Barrierefreiheit, indem du kleine Videos drehst. Gestern habe ich mir zum Beispiel dieses Video angesehen, wie du vor einer Pillerfiliale warst. Das ist natürlich der Punkt, dass einem mit so einem fast Live-Video, ungeschnitten, dass einem die Realität bewusst wird, die ich normalerweise nicht ahnen würde. Ahnen schon, aber mit der ich nicht konfrontiert bin.
Bei dem Video, das ist wirklich ein super Beispiel, es startete als Accessibility-Projekt, spontanes allerdings, ja. Die SVA ist da in der Nähe, da war ich gerade, beim Zurückgehen, es war super heiß und ich habe die Rampe gesehen, diesen Lift, Treppenlift. Der ist super, ja. Wenn es den schon gibt, dann muss ich ihn benutzen, weil die Bilder sollen nicht umsonst so viel Geld investiert haben. Also, und es ist heiß, ich und mein Assistent könnten was Kühles zum Trinken gebrauchen. Es sollte ein simpler Accessibility-Test werden. Ich habe eben versucht, da reinzukommen. Ich habe da gewartet und gewartet und gewartet. Ich bin dann reingekommen, aber ich verrate nicht wie. Und beim Rausfahren habe ich dann ein Foto von diesem Lift gemacht und habe auf Foursquare, ist auch so ein Social Network, virtuell eingecheckt. Da ist eine Landkarte drauf, man kann dann einen Punkt anlegen und da ist dann die Bilder zu sehen und da kann man sagen, ich bin gerade hier. Und da kann ich dieses Foto dazu posten. Dieses Ich bin gerade hier wird auch über Twitter geteilt. Und Bilder ist selbst auf Twitter. Die haben natürlich eine Suchfunktion eingerichtet. Immer wenn irgendwas mit Bilder kommt, dann sehen sie diese Tweets. Egal, ob sie der Person folgen oder nicht. Und wir haben diesen Tweet aufgegriffen, haben sofort geantwortet, hey, was ist da los? Wir schauen sofort nach. Das war binnen 10 Minuten nach dem Tweet. Nochmal 10 Minuten später kam noch ein Tweet. Wir haben gerade in der Filiale alles klar gemacht, müsste jetzt funktionieren. So, als ich zu Hause war, das waren 30 Minuten später, rief mich die stellvertretende Filialleiterin der Bilder-Filiale an, weil wir haben Nummern und Namen ausgetauscht, weil ich mir dachte, ich möchte mit der Filialleiterin sprechen, komme ich nochmal zurück, mache ein Video-Interview und so. Sie sagt zu mir, ja, wir haben gerade mit der Zentrale, ich weiß jetzt, wo alles liegt und wie es funktioniert, ich kann jetzt jederzeit wiederkommen. Sag ich, wow, super, ja. Und dann gab es noch 2, 3 Tweets, ich habe das Video online gestellt, die Pilla hat das Video geliked und meine Tweets geretweetet. Die haben alles richtig gemacht im Social Media Bereich. Das war ein Accessibility Video gestartet und wurde aber ein wirklich feines Best Practice Beispiel für Social Media, wie man direkt mit Kunden kommuniziert und Probleme löst. Und das war eine super Sache. Ich bin dann 2, 3 Monate später nochmal hin, habe aber zu meiner Schande das Video noch nicht online gestellt. Aber ich sage nichts dazu. Ja, es ist ein super Beispiel für das, was ich eigentlich mache.
Du hast auch die WKO, die Wirtschaftskammer Österreich, getestet. Haben die auch so gut reagiert, die Bilder?
Ich habe einen Kommentar auf meinem Blogpost bekommen, aber Veränderungswille ist nur geringfügig vorhanden. Ist auch finanzielle Sache. Aber zur Klärung, ich habe die ganzen WKO-Gebäude mir angesehen, weil ich als selbstständiger Pflichtmitglied bin, freiwilliges Pflichtmitglied oder so, und meine Kammerumlage, oder wie das heißt, zahlen muss. Aber ich komme nicht in das Gebäude rein, wo die Werbung beheimatet ist zum Beispiel. Oder nur sehr kompliziert. Dann gedacht, okay, warum muss ich dann aber normal zahlen, wenn ich gar nicht den normalen Service haben kann? Und ich habe dann meine Videokamera geschnappt und bin alle Gebäude abgegangen und versucht reinzukommen. Ganz ohne Kommentar, ohne irgendwas, einfach nur geschaut, wo sind Lifte, wie kommt man rein und wo sind die Probleme. Das ist auch ein 5-Minuten-Video. Die Reaktionen waren leider etwas zu schwach. Bibis gesehen haben, man hat gesagt, wow, Wahnsinn, ist ziemlich arg. Aber es wurde im Medial nicht aufgegriffen. Ja, aber es ist so. Scheinbar gibt es jetzt dort am Schwarzenbergplatz einen Treppenlift. Der wurde jetzt nachträglich gebaut, aber den muss ich mir erst anschauen.
Ist das eine Mission von dir oder eine Aufgabe, die du dir gestellt hast, die wichtigsten Institutionen oder einfach andere Gebäude zu testen, wie weit sie barrierefrei sind?
Ich habe niemanden, der mir im Rücken sitzt und was sagt. Wenn ich Lust und Laune habe, fahre ich los und mache sowas, wenn ich Zeit habe dafür. Es geht einfach darum, ich möchte mit diesen Videos einerseits vielleicht eine Möglichkeit schaffen, das auch in Form einer TV-Sendung mal zu machen, oder aber auch zu zeigen, dass ich mich im Bereich Accessibility auskenne und als Ansprechpartner da bin.
Auch als Testperson?
Natürlich.
Als, wie heißt das schnell, die Leute, die verdeckt shoppen gehen?
Mystery Shopper. Natürlich auch.
Das könnte man sagen, das wäre eine politische Aufgabe. Aber du machst auch Videos, wo man so den Spaß am Leben sieht. Ich denke an deine New York-Videos, wo du mit einem Kind, das in irgendeinem Art Auto gesessen ist, ein Wettrennen gemacht hast.
Ja, also ich war 3 Wochen in New York und habe da so eine Art Videotagebuch gemacht. Immer so 1-2 Minuten pro Tag versucht online zu stellen. Einmal nur kurz Clips. Ja, da war es halt so, dass wir passiert sind und da war ein so ein 3-, 4-, 5-Jähriger in so einem elektrobatteriebetriebenen Jeep mit seinem Papa und ich habe ihn gefragt, ob er mit mir ein kleines Rennen machen will und er hat mich stehen gelassen. Das war ganz nett.
Du fällst auf.
Gelegentlich.
Du bist im Rollstuhl übrigens sehr schnell unterwegs. Das ist mir vor kurzem passiert, wie ich dich auf der Straße getroffen habe, wo ich mir gedacht habe, was saust denn da so schnell ums Eck? Du fällst auf, weil du einfach nur 90 Zentimeter groß bist und weil du auch sehr witzig bist. Ist dein Witz auch eine Waffe gegen Leute, die dir zu nahe kommen, die dich blöd anreden?
Ja, sicher.
Wie hat sich das entwickelt? Warst du immer witzig und schlagfertig? Oder
ja, schon. Ich war schon als 4-Jähriger, glaube ich, allein unterhalten. Weil es immer nur die Erwachsenen haben sich immer gebogen vor Lachen. Ich weiß nicht mehr warum, aber das sind so Schemen aus der Kindheit.
Was passiert denn in der U-Bahn manchmal, wenn du angesprochen wirst? Du wirst angesprochen.
Ja, ich meine, es ist immer unterschiedlich. Manchmal kann sein, dass dich jemand anspricht. Oder wenn du so in der U-Bahn sitzt und gegenüber steht jemand und du begehst den Fehler, dass du ihn beim dritten Mal wieder in die Augen schaust, dann ist das eine Aufforderung. Und dann kommt der Herr zu dir und sagt, ist mir jetzt schon passiert. What's your name? Oder wie heißen Sie? Manchmal Englisch, manchmal Deutsch. Und glauben Sie an Gott? Und ich, was? Wieso? Ja, Gott, Gott ist für uns alle da. Völlig aus dem Zusammenhang los. Ja. Völlig sinnlos, fängt an über Gott mit mir zu reden, wie toll er ist und dass wir im Himmel alle Flügel haben und keine Beine mehr brauchen. Ich sage ihm immer, ja und? Meistens ist dann eh seine Station oder ihre Stationen da, Gott sei Dank, dann steigt es wieder aus.
Heißt das, dass dich hauptsächlich religiös motivierte Leute ansprechen?
Ja, oder Idioten. Also Idioten ist auch zu hart gesagt. Die einen, die sind die Religiösen, dann gibt es so diese Teenager, wobei Teenager aber von 12 bis Mitte 20 gehen kann und die sich recht teeniehaft verhalten, wo so eine Gruppe Jungs überdreht und gickernd und gackernd in die U-Bahn einsteigt und einer von ihnen sieht mich dann so er fängt an zum Lachen, dreht sich dann weg von mir, hält sich mit beiden Händen den Mund zu und die anderen sehen ihn an, schauen, warum er lacht und verdrehen dann die Augen oder fangen auch an zu lachen oder so. Das ist bei Mädels genauso.
Wie reagierst du dann?
Ja, was sie machen. Ich lasse sie liegen. Oder ich lache selber. So, hahaha. Ich zeige auf sie und lache selbst. Also, dann schauen sie mir kurz und dann nehmen sie meistens Reis aus und gehen in den Waggon weiter nach hinten oder vor. Ja, kommt vor.
Kommt das oft vor?
Es ist jetzt nicht bei jedem Fall, ja. 3-4 Mal im Jahr.
Du hast vielleicht nicht so viel Erfahrung in den USA, 3 Wochen, aber hast du da einen Unterschied gemerkt zwischen Österreich und New York?
In New York sind es alle so extrem freundlich. Also echt immer und überall. So, excuse me und I'm sorry. Es war für uns ja, Österreicher, die zurzeit Unhöflichkeiten gewöhnt sind, war das schon eine schräge Sache. Aber glaubt, dass die Behinderung jetzt weniger vordergründig Thema war. Natürlich interessiert sie genauso, aber sie haben es irgendwie zwangsweniger oder so.
Das habe ich eben vermutet, dass es so ist.
Ja, glaube ich. Aber wie gesagt, es waren nur 3 Wochen.
Du bist da sehr offen, du gehst auf Leute zu.
Ja.
Ergeben sich da auch Gespräche, schöne Situationen?
Also ich gehe jetzt nicht auf irgendeinen Wildfremden zu oder so, ohne Grund. Sowas machen wir. Da kommen die Leute auf mich. Für das weiß ich nicht, da bin ich dann doch irgendwie zu schüchtern und unbeholfen, glaube ich. Auch wenn es komisch klingt. Aber so, auf einen Wildfremden einfach so. Also wenn ihr nicht irgendwas, na, kommt halt nur vor.
Wie ist es, wenn man dich auf deine Behinderung anspricht? Ist das dir unangenehm oder denkst du jetzt nicht schon wieder? Eigentlich möchte ich aber ganz was Normales
reden. Ja, es kommt drauf an. Ist es angebracht oder nicht?
Wenn dich jemand aus Neugierde anspricht. Was haben Sie zum Beispiel? Oder
Out of the blue.
Out of the blue.
Ja, dann geht es ja nichts an.
In der U-Bahn.
Ja, dann geht es ja nichts an. Also, es gibt Leute, die haben. Es war nicht einmal lange her, ist eine Frau hergekommen und hat meine Assistenz gefragt, ob. Also, sie hat mich angeschaut und meine Assistenz und hat dann so mehr halb zur Assistenz als zu mir gefragt, na, sind Sie der aus dem Fernsehen? Und ich so sehr, kann sein, ich weiß nicht genau. Na, also, ich habe das gesehen. Es war so toll, also wirklich, und ich so, wann war das? Ja, vor ein paar Tagen, und wo? Ja, bei dieser Show, ja, bei dieser Show, mit den Seifenblasen. Und da wusste ich schon, dass ich sicher nicht ich bin. Die Frau hat das Supertalent, glaube ich, auf dem RTL gesehen, und da war ein kleinwüchsiger Inder oder Pakistani, der mit Seifenblasen gearbeitet hat, mit so riesigen. Und er hatte so einen weißen Turban aufgehabt und so weiße Kleidung. Und er hat gehen können. Und er war so 1,10, 1,20. Und die Frau hat allen Ernstes, stellt sie in Wien in der U-Bahn mir gegenüber und fragt mich, ob ich der Typ bin. Der Typ, der auf der Bühne herumgegangen ist, dunkelhäutig ist und keinen Rollstuhl hat. Und solche Fragen kriege ich oft zu hören.
Du hast aber auch in einem Film mitgespielt, das heißt, du provozierst solche Fragen vielleicht auch, weil du ja auch Schauspieler bist. Erzähl von diesem einen Film, bitte.
Ah, ich war bei Lourdes dabei. Das ist eine österreichisch-französische Produktion. Da war ich als ein Pilger von einigen hundert, aber ich bin immer so satellitentechnisch um die Hauptperson gekreist. Ich hatte keine Sprechrolle leider, aber ich bin ein paar Mal zu sehen. Und wir waren da in Wien, 3 Wochen gedreht und 3 Wochen in Lourdes, in Frankreich. Und das war ziemlich anstrengend, weil dieses Lourdes ist sehr klein und ist ausgelegt auf Pilger, massenhaft Pilger, die 3-4 Tage da sind und dann abreisen. Wir waren 3 Wochen dort. Und da gibt es einfach nichts zu tun, 3 Wochen lang. Außer Filme.
Beten.
Ja. Und ich war der Einzige in der Crew, der wirklich behindert war. Es waren einige im Rollstuhl, aber die haben sich einfach nur reingesetzt. Somit haben die alle nach dem Drehschluss ihr Kostüm abgelegt. Ich habe nur die Kleidung gewechselt, bin aber immer noch im Rollstuhl gesessen. Und die Leute haben mich immer alle angeschaut, als ob ich jetzt einfach so zum Beten dazugehöre. Ja? Und Nonnen, also so Schwestern und auch Pfarrer sind immer her und wollten mir das Kreuz auf die Stirn. Und ich so, nein, nein, noch mehr Sinn, noch mehr Sinn. Und so, und eine Frau ist wirklich. Wir sind auf diesem großen Platz vor dieser Kathedrale und wir haben für den Film gerade die Szene gestellt, wo das Gruppenfoto gemacht wird. Weil jede Pilgergruppe macht immer sein Gruppenfoto vor der Kulisse dieser Kirche. Und die Regisseurin platziert gerade jeden Einzelnen, so wie sie es gern hätte. Und ich warte so und plötzlich spüre ich auf meiner linken Wange einen Finger, der mich zärtlich streichelt. Und ich dachte mir schon, wow, super, jetzt kommt die Gardrobière. Das war eine super nette Frau, mit der hatten wir immer sehr viel Spaß. Die ist immer gekommen, wenn es gepasst hat und hat gekuschelt, mit jedem. Also, sie haben so eine wahre Herzliche. Und die wurde auch von jedem gemacht. Und ich dachte, sie kommt jetzt und der sagt, hallo, irgend sowas. Ich drehe mich dann um, da steht eine wildfremde Frau, Anfang 40, gut gekleidet, wirklich so, eine Dame, die in irgendeinem Büro arbeitet, lächelt sanft und ich auf Französisch, Englisch und Deutsch, fluche rum und frage sie, was ihr denn in den Sinn kommt, dass sie das tut. Und sie mit riesigen Augen, oh, sehr normal, so, das ist doch normal, dass man das macht, oder? Bis heute ärgere ich mich, dass ich die Frau nicht umgefahren habe.
Umgefahren?
Ja, das war ein persönlicher Angriff. Die hat mich attackiert, ich hatte Angst vor ihr, erste Reaktion, ich wehre mich. Das nächste Mal mache ich es. Die hat mich nicht anzugreifen. Keine Göttlichkeit der Welt kann das rechtfertigen.
Das würde in den USA wahrscheinlich nicht passieren. Da wird der persönliche Raum so wertgeschätzt.
Okay, ja.
Oder man darf auch niemandem zu nahe kommen.
Ja, finde ich gut. Das ist einfach eine sehr intime Geste gewesen. Völlig, völlig daneben. Nur weil ich ein niedlicher, kleiner Mann bin, braucht man das nicht machen. Aber ich hätte sie fragen sollen, ob sie mich mit in ihr Zimmer nimmt. Vielleicht hätte sie mich woanders einmal gestreichelt, keine Ahnung. Ich war so wütend auf sie.
Passiert das öfter?
So derb nicht. Nein, so derb passiert das normal nicht. Ja, nur mehr auf die Frage zurückzukommen, man weiß ja nicht, was da Behinderung fragen, einfach so, ab auf dem Blut an. Manchmal sage ich es, aber es geht ihnen nichts an. Und wenn wir jetzt ein Gespräch führen, schon länger, und sie fragen mich, dann natürlich. Das Lustige ist, wenn ich meine Assistenten einstelle, ich vergesse immer drauf, dass ich ihnen sage, was für Behinderung das ich habe und wie das ist und so. Und sie fragen an mich. Dann kommt es da irgendwann einmal so ein halbes Jahr, nachdem sie schon bei mir arbeiten, so zitzelweise. Immer mal eine Frage da und eine Frage da. Und sie dann, wieso fragst du immer? Ja, du hast mir das noch nie gesagt. Ach so, Entschuldigung. Sehen wir das aus. Das passt.
Du hast gesagt, dass deine zerbrechlichen Knochen in der Pubertät fester geworden sind. Also jetzt gibt es da kein Problem mehr.
Nicht mehr so.
Deswegen musst du deine Assistenten dann auch nicht schulen, dass sie auf besonders aufpassen.
Ach so, ja. Wahrscheinlich, ja. Ich mache mir einfach keine Gedanken darüber, über meine Behinderung. Ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Und für das, was ich nicht kann, habe ich zum Teil die Assistenten. Und das, was ich nicht kann, sage ich nicht dann. Aber natürlich, ich meine, bei diesem Malverhältnis gehört es schon dazu, dass die auch wissen, was Sache ist. Es kann immer was los sein. Dann müssen sie auch wissen, was sie tun müssen.
Was hast du denn für Ziele? Du bist jetzt
Ziele.
Um 35 oder so etwas?
Ah, bald 36.
Bald 36. Was möchtest du in den nächsten 35 Jahren machen?
Wow.
Wir werden ungefähr bis 70 arbeiten.
Naja, sagen wir mal, wenn ich wirklich so alt werde, dann würde ich gerne ein paar Jahre wirklich gearbeitet haben und Geld verdient haben. Immer in der Lage sein, unter meinem eigenen Dach zu wohnen und nicht in einer Einrichtung. Das ist schon mal ein ganz guter Plan, glaube ich.
Hast du irgendein berufliches Ziel, was du in 10 Jahren machen willst, wo du sein willst? Eine Position, die du anstrebst?
Pfach, nein. Also wäre cool, wenn ich immer mit Film, Fernsehen mein Geld verdienen könnte. Ist ja cool. Aber schauen wir mal. So richtige Karriereziele. Ich möchte mit meiner Selbstständigkeit über die Runden kommen. Ja, das ist eigentlich das primäre Ziel.
Bist du ein politischer Mensch? Bist du politisch sehr interessiert oder so lala?
Schwer zu sagen. Ich gehe wählen, nehme jede Wahl, die auch eine wirkliche Wahl ist. Ansonsten, ich würde mich selbst nie politisch für Amt bewerben.
Wie stellst du dir eine bessere Welt vor in, sagen wir mal, 20, 30 Jahren?
Ha, ich bin ein Pessimist. Ich kann mir sowas nicht vorstellen. Es gibt seit 10 Jahren Gesetze, die barrierefreien Zugang da und dort ermöglichen sollten und den gibt es immer noch nicht. Es werden immer noch neue Gebäude gebaut, die nicht barrierefrei sind oder fehlerhaft barrierefrei und wo dann die Nachrüstung teilweise oder gar nicht stattfindet. Es ist lächerlich, dass wenn ein Lokal umgebaut wird, aber wieder ein Lokal wird, dass es dann keine Toiletten und barrierefreien Eingänge machen muss. Mache ich aber aus einer Bank ein Lokal, dann muss es barrierefrei sein. Und selbst das ist nicht immer der Fall. Es gibt die Gesetze dafür. Also, wenn es jetzt die Gesetze gibt, was wird sich in 10 Jahren ändern? Oder in 25? Es wird mir schlechter.
Ja? Alles wird schlechter?
Naja, alles nicht, aber wenn die Gesetze jetzt nicht umgesetzt werden, wo soll der Druck herkommen, dass sie dann umgesetzt werden?
Naja, ich denke mir, dass sich in den letzten 10, 15 Jahren doch einiges geändert hat, nämlich eben was jetzt Integration, Inklusion betrifft, dass eine Zeit lang, so wie du aufgewachsen bist, also als Jugendlicher, du in eine Institution gekommen bist und jetzt eine Tendenz ist, dass jeder Mensch eine eigene Wohnung hat und dass das anerkannt wird und ermöglicht wird. Und
genau, so ist es so, dass immer weniger Kinder mit Down-Syndrom geboren werden, weil die prädiagnostischen Mitteln so kurz sind und dann wird abgeschrieben. Also Behinderung an sich ist eine Sache, ob man sich leisten kann oder nicht, der Staat. Man wird es nicht ausrotten können, weil Behinderungen, die nach der Geburt kommen, durch Unfall oder Erkrankung, wird es immer geben und der Rest wird weniger. Somit wird der Bedarf auch weniger. Das Einzige, was gut wird, an Barrierefreiheit. Wobei, nein, eigentlich nicht, weil alte Menschen kommen ja. Und alte Menschen werden irgendwann gebrechlicher, aber haben Geld und wollen noch was erleben. Also so gesehen wird es vielleicht besser, ja. Aber ich glaube, es ist erst zu weit.
Ist es nicht so, dass sich die Einstellung geändert hat? Wenn du jetzt ein 6-jähriges Kind wärst, hättest du wahrscheinlich andere Chancen in der Schule.
Ja, natürlich ist es jetzt, was ich gesagt habe vorher, ist sehr speziell auf den Frust, den ihr habt, weil so viele Lokale jetzt und Büros und so Zeug und auch Coworking Spaces alle in Gebäuden sind, die nicht barrierefrei sind. Das ist aber nur ein kleiner Teil von dem ganzen Kuchen, das stimmt schon. Generell hat sich natürlich vieles verbessert. Und die Behindertenbewegung hat da Großartiges geleistet. und das soll sie auch weiterhin tun. Und ja, heute behindertes Kind zu haben, ist kein Todesurteil oder keine Abstellgleisverurteilung mehr, überhaupt nicht, weil es Möglichkeiten gibt. Aber du musst als Elternteil immer noch dahinter sein. Du musst informieren und kämpfen zum Teil. Aber es ist natürlich nicht mehr so, wie es damals war. Das ist absolut richtig. Da hat sich eine Menge zum Guten gewendet. Das stimmt schon. Aber es ist eben so, ich bin schon auf dem Level, wo die Frauenbewegung ist. Sie sind fast der Equal, aber eben noch nicht. Und ich finde es nicht richtig, dass sie nicht gleichwertig sind. Ist vollkommen idiotisch. Und ich bin halt auch schon da. Also Frauen haben schon so viel erreicht, sind schon so weit, ja, in ihrer Gleichstellung. Und dass es idiotisch ist, dass sie das Letzte, dass sie immer noch abgedruckt werden. Und ich bin eben bei meinen Forderungen auch schon so. Ich bin da oben schon. Obwohl ich weiß, dass unten noch viel zu tun ist. Ist mir vollkommen bewusst. Aber das ist nur mein eingeschränkter Blick, ja. Ich sage auch gleich, dass ich mich nicht mit dem Gesamtkonzept Behinderung auseinandersetze. Also Lernschwierigkeiten, mental behindert, blind, taub, was auch immer, chronisch. Kenne ich mich alles nicht aus und habe mich auch kaum damit beschäftigt.
Wahrscheinlich willst du jetzt nicht der Behindertenkämpfer sein, sondern du willst ein normales Leben führen. Und deswegen möchtest du in das Restaurant gehen.
Ich werde natürlich schon von, oder wurde schon von Einrichtungen, also so Selbstvertreterorganisationen, gefragt, ob ich nicht auch mitmachen möchte. Und na, es ist nicht meins, irgendwie mit Plakaten und T-Shirts ganz vorne mitzufahren. Ich fahre ganz vorne mit, aber ich habe eine Kamera und filme das und berichte darüber.
Du bist ein Journalist.
Ich würde mich nicht als Journalist bezeichnen, aber den Blogger. Journalistischen Anspruch würde ich an meine Texte nicht immer setzen. Also ich habe das Empfinden, dass ich Journalisten damit degradieren würde, würde ich mich Journalist bezeichnen. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwann mal eine Definition gibt, die dann auf einem Grabstein steht, hier liegt Martin Habacher, der. Sondern ich nehme immer Kommunikator, weil alles dreht sich irgendwie ums Kommunizieren mit anderen. Ob es jetzt Facebook, Twitter, YouTube, meine Videos, Zitronenwasser oder Lourdes ist. Es geht immer um Kommunikation und die Vermittlung von Informationen und Werten.
Was ist dir ein Anliegen? Was ist dir das wichtigste Anliegen überhaupt? Und ich habe es noch nicht gefragt.
Was ist mir das wichtigste Anliegen? Du hast nichts über Beziehung gefragt.
Okay.
Also nicht, dass es jetzt da viel zu erzählen gibt, aber...
Hast du eine Liebesbeziehung?
Nein.
Möchtest du eine Liebesbeziehung?
Nee, nicht. Aber es ist halt eine schwierige Sache zwischen Mann und Frau. Aber nein, ich habe mir gefragt, dass du dich ja so schön ausgelassen hast.
Stimmt.
Und du mich anfangs gewarnt hast, ob du mich alles fragen darfst.
Ja, stimmt. Ja. Das habe ich vorgehabt, glaube ich, und dann ist mir irgendwie...
Die Lust vergangen.
Nein, ich habe nämlich darüber nachgedacht. Es gibt da diesen einen Film, den ich aber nicht gesehen habe, wo ein Mensch, der gelähmt ist, eine, ich weiß nicht, wie das heißt, eine Sexarbeiterin.
Das ist ja eiserne Lunge-Typ, oder? Was ist jetzt aus dem Kino?
Der war jetzt im Kino, ja. Und dann haben wir gedacht, den möchte ich unbedingt sehen, dann bin ich nicht hingegangen. Also eine Sexarbeiterin, ja, bekommt, zu sich bestellt, wie auch immer. Und das ist aber natürlich das heikelste Thema überhaupt. Also das ist, weiß ich jetzt nicht, wie ich das fragen soll.
Hast du einen Freund?
Nein.
Freundin?
Nein. Ist du mir auch schwer.
Okay. ja, ich auch. Ja. Hast du Sex?
Selten.
Aber du hast ihn. Nicht nur mit dir.
Eben selten.
Okay. Ja, ist ja schon mal was, oder? Na, Frauen sind bei mir natürlich, ich glaube, aufgrund meiner Größe etwas abgeschreckt, würde ich sagen. Zum Teil.
Abgeschreckt?
Mhm.
Ja.
Also ist kein Problem, jemanden kennenlernen und toll zu quatschen. Aber den letzten Schritt, der wird dann meistens ausgelassen.
Gibt es jemand, also das habe ich so mitbekommen, dass es Leute gibt, die auf Menschen stehen, die ein Bein oder irgendein Gliedmaßen amputiert haben. Gibt es jemand, sozusagen gibt es so Freaks unter Anführungszeichen, die auf.
Ich bin in der in so einer freakigen Szene nicht drin.
Gibt es jemanden, der besonders gerne.
Kleinwüchsige steht?
Ja.
Keine Ahnung. Habe ich mich noch nie gefragt. Ganz ehrlich.
Also in dieser Hinsicht wirst du nicht angequatscht.
Nein, lustig.
Hättest du gestern
gerne. Stimmt. Es wäre nur eine Abwechslung. Es wäre eine Abwechslung. So zum ganzen Gottestum oder mir Geld in den Schritt werfen, weil ich als bedürftig identifiziert wäre, wäre das mal eine Abwechslung. Aber ist noch nie passiert. Das habe ich mir nie gedacht eigentlich. Aber bei meinem Glück wird dann irgendein Mann auf mich zukommen, der auf kleinwüchsige Männer steht. Da wird man mehr Angst machen als jeder Gottesfürchtige.
Also du würdest dir initiative Frauen wünschen?
Wow. Initiative, eine gewisse Initiative wird wahrscheinlich nicht schlecht sein, aber ist jetzt keine Grundvoraussetzung. Ich bin auch gern der Eroberer. Also das ist nicht das Problem, glaube ich. Aber wie gesagt, es ist ein sehr komplexes und ja, komplexes Thema. That's it. Was geht vor in deinem Kopf?
Es ist einfach so, man redet ja normalerweise nur unter engen Freundinnen halt hauptsächlich darüber. Und ich würde einen anderen Interviewpartner, den ich über sein persönliches Leben fragen, wahrscheinlich...
Nee, über Sex.
Genau. Ich würde ihn fragen, ob er Beziehung hat oder ob er Kinder hat oder so etwas.
Ja, aber die Frage stellt sich nicht.
Genau.
Aber wenn die Leute mich sehen in der U-Bahn, dann kommen meistens Sachen mit Meister Ohren. Und die meisten Fahrstuhlgespräche sind, der geht aber schnell. Also der ist aber schnell. Damit ist der Rollstuhl gemeint. Wie lange kann man mit dem fahren? Und wie lange muss man ihn aufladen? Und im Endeffekt interessiert es aber, also der Subtext ist aber, ey, warum bist du so klein? Hast du eine Freundin? Kannst du Sex haben? Also, ich würde keiner sich fragen, Frauen, aber unter den ersten 10 Fragen, glaube ich, die einem so durch den Kopf gehen, ist es sicher drin. Man fragt es halt nicht. Dadurch, dass aber ich jetzt erstens gewöhnt bin, dass ich immer gefragt habe, was los ist. Zweitens bin ich gewöhnt, dass mir Menschen helfen, auch beim Toilettgang. Mehr oder weniger vertraute Personen, je nachdem. Das heißt, ich habe da sehr große Flexibilität in der Intimsphäre sozusagen. Ja, ohne die ging es nicht. Deswegen verstehe ich das, dass die Leute das interessiert. Aber es geht sie im Grunde ja nichts an. Ich meine, ich kann sagen, ich bin heterosexuell, ich stehe auf Frauen, ich kann Sex haben und ich habe kleine Hände, die können vielleicht auch nützlich sein. Ja, ansonsten gibt's nichts zu sagen.
Redest du über solche Themen vor Mikrofon manchmal oder ist es die Premiere?
Ich werde solche Themen selten vor Mikrofonen gefragt. Man muss dem Volke juicy geben, damit sie Fleisch und Saft, damit sie hungrig sind.
Nein, aber das sind aber wirklich die elementaren Fragen auch. Das ist.
Klar. Nein, ich denke, der Roundup mit ich kann und ich will. Und das müsste eigentlich.
Und du möchtest mehr.
Das ist jetzt ein anderes Thema. Aber es genügt, dass man weiß, dass es geht und dass ich nicht abgeneigt bin.
We are all oversexed and underfucked.
Ja, absolut. Ein schöner Schlusssatz.
Danke, lieber Martin Habacher, für dieses Gespräch.
Ich danke dir für die Einladung. Es war mir eine Freude.
Mir auch.